Danke vielmals. Es war so ein schöner Morgen. Ich finde immer die Lobpreise am Anfang des Gottesdienstes, am Ende. Es vorbereitet einfach total das Herz, um einfach in Gottes Gegenwart zu kommen, sein Wort zu empfangen mit ihm. Genau, Gemeinschaft, quasi die Gemeinschaft mit Gott zu leben. Heute, das Thema der heutigen Predigt ist das höchste Gebot. Jesus hat uns gesagt, was das höchste Gebot ist. In unserem Text von heute, Matthäus 22 und 4 und 30 bis 40. Könnt ihr mitlesen? Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, versuchte ihn zu sagen, sagte: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Also das allergrößte Gebot ist, Gott zu lieben. Und was ich interessant an diesem Text finde, die Pharisäer und Sadduzäer sind quasi zu Jesus gekommen, um ihn zu versuchen. Die haben gedacht, okay, was ist echt eine schwierige Frage, auf welche keiner eine Antwort hat. Und das war, was ist das allergrößte Gebot? Und zu ihren Überraschung hat Jesus eine Antwort gehabt. Und eine sehr gute Antwort, dass sie nicht mehr sagen könnte, oh, in seiner Antwort hat er sich schuldig vor Gott gemacht oder gegen das Wort Gottes gesündigt. Und auch nicht kein Antwort, dass sagen würde, ja, der Jesus, der alle nachfolgt, der hat auch keine Antwort auf diese Frage. Aber danach habe ich weitergegangen, okay, Jesus sagt hier, liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten. Aber was ist eigentlich Liebe? Wie definieren wir heute Liebe? Und ich habe im Internet geguckt, was in der heutigen Tag unter Liebe verstanden ist. Liebe ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Oder Liebe, eine andere Definition, auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe, das wahre, große Liebe. Aber so, die zweite Definition mag ich ein wenig mehr, das Wunsch nach Zusammenhalt, Verbundenheit. Das beschreibt für mich Liebe besser, aber in diesem Text geht es um eine bestimmte Art von Liebe. Im Griechischen, es gibt mehrere Begriffe für das Wort Liebe, wir haben nur Liebe in Deutsch, deswegen spürt man nicht unbedingt immer den Unterschied in der Übersetzung. Und hier kommt das Wort Agape vor. Und Agape ist zu schätzen, zu lieben, großzügige Sorge zu empfinden oder zu zeigen, ihm treu zu sein, erfreuen, darauf Wert legen. Agape ist das Bezeichnung für die allergrößte Liebe, die es gibt. Also mehr als Agape kann niemanden etwas oder jemanden lieben. Das ist so das Allerhöchste. Und das ist die Liebe, von welcher Jesus hier spricht. Diese Liebe, das mit dem ganzen Sein geht. Und über diese Liebe lesen wir in 1. Korinther 13 auch. Was ich finde, wir haben die Definition von dem heutigen Tag von der Liebe gesehen. Aber 1. Korinther 13, das finde ich, das ist das allerschönste Definition der Liebe. Und wie Paulus hier Liebe beschreibt, ist, Liebe ist langmütig, freudig. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht, mutwillend. Sie bellt sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbieten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nie mehr auf. Wo doch das prophetische Reden aufhört. aufhören wird und das Zungenrede aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwert und unser prophetisches Reden ist Stückwert. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwert aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gabe des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Amen. Und hier genau kommt wieder das Wort Agape in den Text. Also es geht wieder um die größte Liebe, die es geben kann. Und zu dieser Liebe ruft Gott uns, wenn er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Also mit alles, was wir quasi sind, sollen wir unserem Gott lieben. Und wir haben jetzt auch in 1. Korinther 13 gelesen, was es bedeutet. Wir sollen immer an Gott glauben, immer hoffen. Und zum Glück, Gott, also wir haben das Segen, dass Gott tut uns nichts Böses, also wir müssen nichts Böses vergessen oder hinter uns lassen, weil Gott uns immer Gutes tut. Und was ich das Schönste finde, auch heute während dem Lobpreis, ist mir nochmal stärker gekommen. Gott verlangt uns von uns nichts, was er selbst nicht erfüllt hat. Also Christus ist Mensch geworden und er hat uns wirklich so geliebt, wie in 1. Korinther 13 geschrieben ist. Gott liebt uns mit seinem ganzen Sein. Und es ist etwas so Schönes, wenn wir ein Stück mehr von der Liebe Gottes ergreifen können. Und es gibt ein paar Sachen, die mich wirklich, wenn ich denke an was Jesus für uns getan hat, ich bleibe einfach staunen. Ich denke, boah, das kann, also es ist etwas so Schönes, dass es fast, es ist schwierig zu glauben, wow, jemand liebt mich so, wie ich bin und in dieser Art. Also als allererstes ist Christus auf der Welt gekommen. Er hat sich Mensch gemacht. Er hat sich stark erniedrigt. Er hat zwischen uns gewohnt. Er hat mit allen Kämpfen, die wir haben, auch alles durchgemacht. Er wurde auch von Menschen verletzt und hat sie vergeben. Er hat auch Durst gehabt. Er hat auch Hunger gehabt. Er hat wirklich alles fühlen können wie wir. Außer er hat nie einmal gesündigt. Und obwohl er nie gesündigt hat, er ist gekommen, uns zu retten. Und er wusste, dass am Ende seines Lebens das allergrößte Prüfung quasi kommt. Das allergrößte, was er bis jetzt auf dieser Erde gemacht hat, kommt die Kreuzigung. Und im Johannes 17 finden wir das Gebet, was Jesus ausgesprochen hat, bevor er gekreuzigt wurde. Und oftmals, wenn ich das lese, also kommen mir einfach die Tränen, weil ich kann diese Liebe einfach nicht verstehen. Er hat in dem Moment für uns gebetet. Für uns die Menschen. Welche von uns, wenn wir vor die allergrößte Prüfung in unseres Lebens stehen, beten wir für andere und nicht für uns? Ich muss sagen, auch wenn es nur eine Schulprüfung ist, ich bin Gott, bitte hilf mir. Und dann und der andere auch, aber hilf mir erstmal, ich muss bestehen. Wir leben auch in dieser so egoistischen Welt, wo wir immer lernen, ich. Und das ist total das Gegenteil von was Jesus uns gesagt hat und was Jesus auserlebt hat. Er war immer, ich bin für euch Menschen da. Ich bin für euch gekommen. Er hat gedient, auch bei der Fußwaschung sehen wir, dass Jesus zu uns kommt. Er ist auf die Leute, die aus der Gesellschaft wirklich total rausgeschmissen wurden, gegangen, ist auf die zugegangen, denen hat er geholfen. Denn alle schwierigen Momente hat er für uns gebetet. für die Menschen. Und dann kam die Kreuzigung, wo er immer noch zu Gott treu geblieben ist und zu uns. Er hat noch gesagt, Gott, bitte vergib sie, weil sie wissen nicht, was sie tun. Wow. Also ich glaube, dass jeder von uns mal stark verletzt wurde. In dem Moment, in dem du das Gefühl hast, dass eine Person so wie bildlich ein Schwert in der Hand hat und es noch einfach dreht in deinem Herzen. Ist dein Gedanke in dem Moment, Gott, bitte vergib diese Person? Oder ist dein Gedanke, ich möchte jetzt zurückgeben. Ich möchte jetzt wieder verletzen. Vielleicht auch der Nachgedanke ist das, und manchmal, es gibt auch kleine Dinge, die uns dazu führen. Ich habe auch diesen Sommer erlebt, als ich gearbeitet habe, war im Migros. Und ich weiß nicht, wie viele wissen, ich wollte, bevor ich mein Theologiestudium begann, eine Ausbildung machen, eine Lehre. Systemgastronomie-Fachfrau war das. Und ich habe mit den Knien und Rücken Probleme gehabt. Ich habe aufgehört und dann meine Matura abgeschlossen, Theologie angefangen. Aber auf jeden Fall irgendwie, ich habe das nicht geschafft und ich wollte es schaffen. Und so wie ein Schmerz quasi in mein Herz geblieben. Und ich war an einem Abend an der Kasse. Es war noch meine erste Woche. War fast niemand mehr im Laden. Ich war wirklich alleine. Ich glaube, es war nur noch jemand im Büro. Und dann kommt jemand. Die Sachen kommen auf die Bahn. Ich versuche also freundlich die Person zu grüßen und zu bedienen. Ich gebe das Rückgeld dann zurück. Die Person guckt mich einfach so von oben nach unten. Und ich frage, ist was los? Weil ich könnte sehen, die Person ist ganz unzufrieden mit mir gerade. Und ich wollte herausfinden, was es ist, mich entschuldigen, dass es wieder gut wird quasi. Und die Antwort war, ja, sie haben keine Ausbildung gemacht, oder? Und es war genau dieses, die Ausländerin, die keine Ausbildung hatte und hier ist, die gehört nicht dahin, nicht einmal an einer Kasse. Das war genau das, was in mein Herzen total getroffen hat. Ich war, okay, Larissa, jetzt weinst du nicht, die Kundin ist noch von dir, die Laden geht sowieso bald zu, es ist alles gut. Mein Chef hat auch gemerkt, dass es, gesagt, Larissa, was ist los? Und ich kann jetzt nicht unbedingt darüber reden, aber ja, du hast recht, es geht mir nicht so gut. Bin nach Hause gegangen, ich habe mich gefragt, wieso habe ich nicht eine schlauere Antwort in dem Moment gehabt? Dann habe ich gemerkt, Gott, es ist gut, dass ich nicht unbedingt zurückgeantwortet habe. Du weißt, wie es dieser Person geht. Du weißt, was in ihrem Herzen ist. Was sie heute durchgemacht hat, wie sie in ihrem Leben verletzt wurden, weil am meisten die Menschen, die am stärksten verletzt sind, sind die, die die anderen verletzen. Und ich war auch sehr dankbar, dass Gott so gemacht hat, dass ich die Frau, wenn ich sie sehe, nie wieder erkennen kann. Ich weiß effektiv nicht mehr genau, wie sie aussah. Und ich bin wirklich dankbar dafür. Aber ich muss sagen, in dem Moment, mein Gedanke war nicht, ja Gott, bitte segne du sie, mach ihr was Gutes. Es war, ich bin verletzt. Und das ist interessant bei Jesus. Die Gedanke ist von Anfang an nicht, ich bin verletzt. Sie bringen mich um, obwohl ich für sie das Opfer bin. Sie behandeln mich sonst und ist, Gott, vergib sie. Also eine stärkere Liebe, Barmherzigkeit, Gnade habe ich nirgendwo gesehen. Es ist wow. Und auch als er um Wasser bittet, bekommt er Essig und sie lachen noch weiter über ihn und noch weiter und noch weiter. Sagen, was? Bist du der König? Rette dich selber und dann rette uns auch, wenn du der Gott bist. Und Jesus bleibt einfach dort. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn Jesus echt was machen wollte, er könnte es machen. Er hat sich entschieden, es nicht zu machen, weil er uns so stark geliebt hat. Er hat es erlaubt, dass er gespottet wird, dass die Menschen über ihm lachen, dass er verletzt wird, dass die Nagel in seine Hand durchbrechen. Er hat alles für uns erduldet. Und dann, ich gucke mein Leben an und ich denke, das habe ich niemals verdient. Weil Christus sagt uns auch, wie wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken können. Wie sieht diese Liebe aus, oder? Die Liebe, die wir für Gott haben. Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich möchte einfach fragen, wer von uns hat immer das Wort Gottes gehalten? Also ich bin die Erste, die sagt, auch diese Woche, wenn ich gewisse Sachen, die ich gemacht habe, anschaue, ich denke, boah, Gott, ich sage dir, dass ich dich liebe, aber wenn ich meine Taten anschaue, manchmal frage ich mich, ist das tatsächlich wahr? Liebe ich dich wirklich? Und ich habe auch oft angefangen, einfach zu beten und zu sagen, Herr, bitte hilf mir, dich mehr zu lieben. Und in meinem Gehorsamkeit, diese Liebe, die ich für dich habe, auszudrücken. Zeig mir und lehre mich, wie ich dich in Echtheit lieben kann. Und nicht nur aus einem Gefühl. Für einen Moment. Oder so, sondern täglich durch meine Entscheidung, dass ich diese Liebe, die ich für dich habe, ausdrücken kann. Weil Christus hat durch seine Entscheidungen seine Liebe für uns ausgedrückt. Er ist der Erste, der diese Liebe uns gezeigt hat. Und das ist diese Gebot, finden wir auch im Alten Testament. Es ist nicht erst im Neuen Testament erfunden, das hat Gott auch im Alten Testament gesagt. Und du sollst den Herr, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Das allerhöchste Gebot. Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Demut, also mit alles, was wir sind. Und das bedeutet auch, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Also, wenn man verliebt ist, alles, was man will, ist Zeit mit der Person zu verbringen, von allem am Anfang. Und genau das soll auch in unserer Beziehung zu Gott so sein. Er soll der, mit welchem wir unsere Zeit verbringen können. Und ich muss sagen, je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr Zeit wollen wir mit Gott verbringen und desto mehr lieben wir ihn. Weil er ist so wunderschön, es gibt nichts anderes, außer ihm zu lieben, wenn man ihn kennenlernt. Das ist die einzige Antwort, die wir darauf haben können, ihm anzubeten, ihn zu lieben, ihn zu preisen. Vor allem, wir merken auch, was er für uns alles getan hat, ist ein Wow. Also, das erste Gebot, das erste Punkt in dem Text war, Gott zu lieben, mit alles, was wir sind, mit alles, was wir haben, mit unserer Zeit, in unseren Entscheidungen, ihm einfach gehorsam zu sein. Aber Jesus geht dann doch weiter und sagt, das ist das erste und größte Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten erhalten. Genau. Auch das ist ein Gesetz, was wir schon in dem Alten Testament finden. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und ich mag, dass man diese Parallelstellen hat zwischen Neuen und Alten Testament, weil man sieht, Gott ist der gleiche geblieben und sein Verlangen ist das gleiche. Dass wir ihn lieben und dass wir einander lieben und in Gemeinschaft und Friedheit miteinander leben können, unterwegs sein können. Wenn man das Parallelstelle von Lukas Evangelium liest, es kommt die gleiche Frage und dann kommt nochmal die Frage, aber wer ist mein Nächsten? Und Jesus erzählt die Geschichte von dem barmherzigen Samariter, wo, also es gab eine Person, die geraubt wurde, am Straßenrand geblieben ist und sind mehrere Leute vorbeigelaufen. Ist der Priester, das wäre wie der Pfarrer heute bei uns, hat die Person gesehen, ist weitergelaufen. Von den Leviten sind auch gekommen, von den Leuten, die auch quasi in das Haus Gottes mitarbeiten. Die haben das Person dort gesehen, fast am Sterben. Ja, es sagt, dass er tot, halb tot war quasi. Sind wieder weitergelaufen. Ein Samariter ist gekommen, hat ihn gesehen, hat sich um seine Wunde gekümmert, hat ihn auf sein Tier hingestellt, bis zu einem Ort gebracht, wo es ein Zimmer gab für ihn. Geld bezahlt, dass die Person, die dort das Zimmer anbietet und die Person kümmert, dass die Person wieder gesund wird. Und es ist auch so, die Person, die niemanden erwartet hat, dass sie echt diese Person hilft, war der Samariter. Das war so, oh wow. Okay, alle könnten eine Person in Schwierigkeiten helfen, nur die Samariter irgendwie. Und Jesus nochmal zeigt, dass das, was wir manchmal denken, stimmt nicht. Und der Stelle hat mich auch an den Spruch erinnert, mach, was der Priester sagt, aber tu nicht, was er tut. Und das finde ich so traurig. Und es zeigt mir nochmal, wieso Christus so hoch diese Gebot von Nächstenliebe stellt. Weil die einzige Person, die nächste Liebe gezeigt hat, war der Samariter, der sich um die verletzte Person gekümmert hat. Und wir Christen vor allem sind genau dazu berufen, genau so zu handeln wie der Samariter. Und die Leute, die in Schwierigkeiten sind, zu helfen, sie zu stärken, zu ermutigen, für sie zu beten. Aber oftmals sind wir wie der Priester oder die anderen Leute. Wir gehen in den Gottesdienst, alles schön. Wir sind Christen, aber wie sind wir wirklich Christen in unseren Taten und in der Nächstenliebe? Wenn eine Person in Schwierigkeiten ist, helfen wir sie wirklich. Auch wenn vielleicht sie nicht unsere Lieblingsperson ist, auch wenn wir jetzt gerade eine Liste haben mit den Sachen, die wir erledigen müssen. Und für mich an der Schule hat mich was in meinem ersten Jahr am SBT sehr stark geprägt und ich versuche es weiter mitzunehmen. Einmal ist eins, weil die Person, es ging mir nicht so gut, ich bin auf mich zugekommen und so, und ich war, aber du hast jetzt nicht so viel Zeit für mich, du hast morgen bei morgen Prüfung und so. Und die Antwort war, Larissa, man muss Prioritäten im Leben einsetzen und das Allerwichtigste ist, dass wir füreinander da sind. Nicht die Prüfung, sondern dass wir füreinander da sind, dass wir die Person, die in Schwierigkeiten ist, helfen. Dann habe ich gemerkt, das stimmt und das möchte ich auch versuchen, mehr und mehr einzusetzen. Ich muss sagen, jedes Mal, wo ich meine Liste mit dem Aufgabe oder Sachen, die ich gern machen wollte, auch vielleicht für mich oder Sachen, die nötig waren, ein wenig auf die Seite gestellt habe und jemandem anderen zu helfen, ich habe so viel Segen davon erhalten und so viel Freude. Und also manchmal, es gibt Leute, die das schätzen, vielleicht nicht alle Menschen schätzen es, aber es ist etwas so Wunderschönes zu wissen, ich könnte jemandem helfen, ich war für jemanden da, ich habe mich an das Wort Gottes gehalten, ich habe mal diese nächste Liebe ausgegeben, weitergegeben. Ich war mal ein Zeuge als Christ und ich habe gezeigt, was es bedeutet, in der Tat Christ zu sein und nicht nur auf Papier, indem ich für meinen Nächsten da war. Und für uns den Nächsten kann der Nachbar sein, kann auch vielleicht jemand sein, welcher wir jetzt im Gottesdienst sitzen. Unsere Familien, die gehören zu unserem Nächsten. Vielleicht auch Leute, die wir jeden Tag einfach im Bus jemanden sehen. Das ist auch in der Tat unser Nächsten, den Christus braucht. Und es geht darum, Zeit uns für diese Leute zu nehmen, wenn wir wissen, dass unser Nachbar krank ist. Wenn wir die Suppe kochen, machen wir ein wenig mehr, dass wir die Person auch noch einen Teller mitbringen können. Vielleicht, wenn die gerade krank ist, kann sie nicht kochen. Wenn wir wissen, dass jemand dann Schwierigkeiten hat, gerade in einer Prüfung steht im Glauben oder in der Tat, dass wir uns mindestens 5 Minuten nehmen, um für diese Person zu beten oder mit dieser Person zu reden, sie weiter zu helfen, sie zu unterstützen. Das ist, was Christus immer gemacht hat. Und dazu sind wir auch als Christen berufen, einfach diese Liebe weiterzugeben. No. Also Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben, allerhöchste Gebot. Was noch schöner ist, in diese 2 Gebote ist das ganze Gesetz und die Propheten erhalten. Also wenn ich meine Bibel angucke, wo wir über Gesetz und Propheten reden, dann kommt fast das ganze Alte Testament. Was deutlich, würde ich sagen, dicker ist als das Neue Testament. Wir haben über 600 Gesetze, Gebote in das Alte und Christus sagt, alles ist in diesen 2 Gesetzen drin. Also wenn man diese 2 Gesetze die ganze Zeit erfüllt, dann erfüllt man das ganze Gesetz. Es klingt einfach, in Praxis ist es schwierig und deswegen unsere Aufgabe ist, immer zu Christus zu gehen und um Hilfe zu bitten, diese nächste Liebe auszuüben. Und wir hatten jetzt seit nicht so lang das Buch Sprüche in der Schule und ich habe es nochmal gelesen und irgendwie meine Augen sind auf einmal so offen gegangen, war, wow, hier geht es eigentlich um Nächstenliebe ganz viel und wie man praktisch Nächstenlieben ausübt. Wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich, aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Der Armen hassen alle seine Brüder. Wie viel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern? Also genau zu diesen Leuten, zu den Armen, sind wir berufen zu gehen und sie zu helfen. Die Leute, die an dem Rand der Gesellschaft stehen, das sind auch unsere Nächsten. Errette die Mann zum Tode schleppt und entzieh dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Sprichst du siehe, wir haben's nicht gewusst, für wahr. Der die Herzen prüft, merkt es, und der auf seine Seele Acht hat, weiß es und vergilt den Menschen nach seinem Tun. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen zu vergelten, irgendwas zu tun, sondern es ist die Aufgabe Gottes. Und wenn wir jemanden sehen, der Schwierigkeiten ist, unsere Aufgabe ist, auf die Person zu gehen, sie zu helfen, sie auf diese Situation zu versuchen zu begleiten, dass sie rauskommt. Hunger deinen Feind, so speise ihm Brot. Mit Brot. Dürstet ihn, so stärke ihn mit Wasser. Also wir sollen nicht nur die Leute, die wir gern haben, unsere Familie helfen, sondern auch unsere Feinde. Und dieses Prinzip sehen wir in der ganzen Bibel. Bei mir sehen wir es ganz stark ausgelebt. Und ich möchte jetzt kurz Zusammenfassung unseren Text und was von heute echt mitzunehmen ist. Ist, liebe deinen Gott mit deinem ganzen Sein, indem du sein Wort hältst, indem du Zeit mit deinem Gott verbringst. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, indem du ihm hilfst, bei ihm stehst, für ihn bettest. Es gibt eine ganz lange Liste von was man für seinen Nächsten tun kann. Und um das jetzt ein wenig praktisch einzusetzen, wollte ich euch jetzt am Ende der Predigt alle einladen, dass wir für Israel beten. Bei uns, es gibt eine Person, die bei uns an der Bibelschule war und jetzt ist sie in Israel, in Tel Aviv. Und sie hat uns dann auch noch eine Nachricht geschickt, dass auf einmal alle Alarmen gingen los. Sie hat gesagt, sie wusste gar nicht, was gerade los ist. Sie mussten dann im Bunker gehen, auf ein paar Stunden dort bleiben, weil Israel wieder in Schwierigkeiten steckt. Und Israel ist das Volk Gottes. Und wenn wir diese nächste Liebe, zu welcher Jesus uns beruft, ausüben wollen, dann sind wir dazu berufen, für Israel gerade zu beten und für sie im Gebet zu stehen. Deswegen möchte ich, dass wir jetzt eine kurze Zeit haben. Ich werde für euch und für Israel kurz beten. Dann haben wir Zeit, dass wir alle für Israel beten und dann können wir weiter singen. Herr, ich danke dir vielmal für deine Liebe. Ich danke dir, dass wir heute Morgen alle hier sein dürfen, dich anbeten dürfen, dass wir dein Wort hören dürfen, dass du bei uns bist. Du siehst auch, in welcher Situation gerade Israel sich befindet und ich bitte dich einzugreifen. Bitte schenk uns jetzt, wenn wir weiter für Israel beten, die richtigen Wörter, dass wir für das Richtige gerade dich bitten. Und zeig nochmal, dass du der Gott von Israel bist und dass du bist, der, der Israel schützt und nicht Menschen. Und deswegen kann der Teufel hat keine Macht über dem Land, über das Volk. Ich danke dir für alles, was du tust und auch den Menschen. Du bist der, der das letzte Wort hat in dieser Situation. Amen.